Ja, herzlich willkommen zu Nicht im Fachraum Essen, dem Podcast, bei dem wir euch Einblicke in spannende Projekte von NachwuchswissenschaftlerInnen zum Lehren und Lernen in Chemie und Physik vorstellen. Mein Name ist David Haug und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. In dieser Episode ist auch Judith Breuer von der Universität Wuppertal als zusätzliche Moderatorin mit dabei. Hallo Judith.
Hallo, auch von meiner Seite.
Und in der heutigen Folge geht es um ein etwas anderes Thema, nämlich um Karrierewege nach der Promotion außerhalb der Universität und außerhalb der Forschung. Und dafür haben wir diesmal nicht nur einen Gast dabei, sondern direkt gleich zwei. Und zwar sind das Tim Boschhaus und David Wojtkowski. Herzlich willkommen.
Hallo. Hallo, freut mich hier zu sein.
Würdet ihr beide euch bitte einmal ganz kurz vorstellen?
Soll ich einfach anfangen?
Ja, gerne.
Ja, dann fange ich gerne an. Also, du hast mich ja schon vorgestellt, mein Name ist Tim Boschhaus. Ich habe jetzt vor ein bisschen mehr als 2 Jahren an der Uni Würzburg in der Chemiedidaktik promoviert und bin seit ein bisschen weniger, nee, seit ziemlich genau 2 Jahren jetzt, in einer Unternehmensberatung für digitale Transformation tätig und wohne in Köln.
Ja, mein Name ist David Wojtkowski. Ich habe 2015 an der Uni Paderborn in der Didaktik der Physik promoviert und bin jetzt seit ungefähr 3 Jahren am Heinz-Nixdorf-Museumsforum hier in Paderborn tätig. Das ist ein großes Computermuseum.
Super, schön, dass ihr beide da seid. Damit wir euch zu Anfang noch ein bisschen näher kennenlernen können, haben wir 3 kurze Kennenlernfragen vorbereitet. Und zwar direkt erstmal die wichtigste vorweg. Jetzt, wo so langsam die Sonne wieder rauskommt und man sich auch gerne mal nach draußen setzt und ein Eis essen möchte. Was ist denn eure Lieblingseissorte?
Also für mich gibt es da eigentlich nur eine richtige Antwort und das ist ganz klar Spaghetti-Eis. Das ist zwar keine Sorte, ich weiß, aber das ist eigentlich bei mir immer der No-Brainer. Wenn es warm ist, muss immer ein Spaghetti-Eis her.
Und bei dir, David?
Ich bin großer Fan von Vanilleeis. Ich mag die viele andere Sorten irgendwie nicht. Aber wenn wir einen ganzen Becher nehmen dürfen, dann würde ich den Kiwi-Becher nehmen.
Ah, spannend. Ja, mit Vanilleeis habt ihr ja auf jeden Fall eine gewisse Überschneidung auch in euren beiden Eisbechern drin. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, irgendeine, sei es eine historische oder auch noch eine lebende Person aus der Wissenschaft mal persönlich zu treffen, wer wäre das? Tim, wer wäre es bei dir?
Schwer zu sagen. Ich habe lange überlegt, vorab schon, und bei mir wäre es Shuji Nakamura. Das ist der Erfinder der blauen LED. Fand ich sehr spannend. Der hat einen sehr, sehr spannenden Werdegang gehabt und sehr viel Durchhaltevermögen beweisen müssen, um das durchzusetzen. Das wäre meine Wahl.
Spannend. Und bei dir, David?
Ich habe mehrere zur Auswahl. Ich sage einfach mal Richard Feynman, einer der verrücktesten Physiker, die man sich so denken kann. Ich glaube, mit dem hätte ich viel Spaß.
Super. Und was hat euch denn damals dafür begeistert? Erstmal euren ursprünglichen Karriereweg. Also ich vermute, das wird bei euch beiden ein Lehramtsstudium gewesen sein und dann, ihr habt es ja schon eingangs gesagt, eine Promotion in der Naturwissenschaftsdidaktik. Was hat euch dazu bewegt, den einzuschlagen? David, wie war es damals bei dir? Was hat dich damals motiviert?
Ja, also ich wollte eigentlich schon ein ganzes Weilchen in die Physik, hatte aber damals so die Vorstellung, dass Physiker irgendwie den ganzen Tag im Labor sitzen und da nicht mehr rauskommen und das habe ich mir blöd vorgestellt und deswegen ist irgendwie Lehramt Physik und dann Mathe bei mir dabei rausgekommen. Heute weiß ich, dass diese Vorstellung irgendwie nicht so richtig war, aber da hatte ich mich halt schon für ein Studienfach entschieden. Ich bin während des Studiums als studentische Hilfskraft an den Lehrstuhl Physikdidaktik gekommen. Ich habe da auch einen Großteil meines Studiums dann gearbeitet und gegen Ende sind die dann eigentlich mehr auf mich zugekommen, ob ich nicht Lust hätte zu promovieren. Ja, und da ist dann Promotion, Postdoc-Phase und danach, ja, über 10 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Grunde draus geworden.
Ja, sehr spannend. Dankeschön. Timmy, was bei dir?
Ach, bei mir war das Lehramtsstudium war so eine Sache irgendwie, gibt so Geschichten aus meiner Kindheit, dass ich schon immer irgendwie Lehrer werden wollte. Wird mir zumindest immer so erzählt. Ich kann mich da nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Hab mich auch schon immer für eben Naturwissenschaften interessiert und dadurch fiel die Wahl dann Chemie als erste Wahl und das zweite war dann Geografie. Einfach, weil es eine spannende Kombination ist. Das mit der Promotion, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, um es jetzt erstmal kurz zu machen, da kommen wir bestimmt später noch dazu. Da fand ich das Thema super spannend und das hat eigentlich so genau in den Weg reingepasst, den ich mir so für mich überlegt hatte, weswegen ich dann wieder in der Chemiedidaktik zu meiner Promotion gelandet bin.
Ja, super. Vielen Dank für diese kurze Vorstellungsrunde. Da sind wir ja echt auch schon mittendrin im Thema. Ich finde es wirklich wahnsinnig spannend, in welchen Bereichen ihr jetzt arbeitet und kann mir gut vorstellen, dass das auch für unsere ZuhörerInnen total interessant ist. Ihr habt ja jetzt gerade euren Werdegang jeweils schon so kurz skizziert, aber könnt ihr das vielleicht einfach nochmal so ein bisschen genauer beschreiben, vielleicht auch wirklich in Hinblick auf, ja, inwieweit eure Promotion oder eben auch sogar die Postdoc-Phase jetzt für eure neue Stelle hilfreich war? Tim, kannst du vielleicht einfach mal starten?
Ja, gerne. Also wie gesagt, Chemie und Geografie waren so meine zwei Fächer, für die ich fürs Lernstudium studiert hatte. Das hat mir auch alles super viel Spaß gemacht. Ich habe nur während des Studiums dann auch so gemerkt, ja, Lehramt, es klingt super spannend, aber irgendwie weiß ich nicht, ob es das ist, wohin ich später mal hin will, wenn man dann im Lehrerberuf ist, diesen Beruf dann lange ausführt, im gewissen Sinne auch an den Standort gebunden ist. Ich meine, kennen wir ja alle so ein bisschen. Und habe mich dann während des Studiums schon so ein bisschen umgeschaut, was für Alternativen es gibt oder wie man das Lehramtsstudium weiter nutzen kann. Und da hat die Uni Würzburg tatsächlich so ein, ich beschreibe es jetzt mal als Zusatzstudium angeboten, das extra für Lehramtsstudierende konzipiert war. Das nannte sich Corporate Management. Und das hatte eben genau diesen Zweck zu sagen, hey, okay, wenn ihr vielleicht doch nicht die Lehrerlaufbahn einschlagen wollt, hier zeigen wir euch mal ein paar Alternativen. Wir zeigen euch mal, wie funktioniert es in der freien Wirtschaft mit uns. Was habt ihr da für Möglichkeiten? Ich nenne es jetzt mal einen BWL-Crashkurs bekommen zu diesem Thema. Und da war es dann für mich so, klingt super spannend. Habe dann auch ein Praktikum gemacht bei Continental. Das ist ein Automobilzulieferer. Fand das super spannend, war da so ein bisschen in der im Lernbereich tätig und wollte danach eigentlich schon sagen, okay, ich mache jetzt doch nichts mehr mit Lehramt. Allerdings gab es dann auch wieder an der Uni Würzburg von meiner ehemaligen Fachdidaktik in der Chemie eben eine Promotion, die ausgeschrieben war, die sich dann mit einem ähnlichen Thema beschäftigt hatte, wie das, was ich im Praktikum gemacht hatte. Also es ging darum, die Ausbildung der Lehramtsstudierenden zu optimieren, neue Konzepte zu überlegen, wie Lehramtsstudierende dann besser in den Beruf starten können. Das fand ich super, super spannendes Konzept. Und da war für mich dann klar, okay, komm, die Promotion, ich probiere es mal, mich drauf zu bewerben. Hat dann funktioniert, hat geklappt, hatte ein super tolles Thema, hatte eine super Betreuung, was diese Arbeit anging. Und habe die auch sehr gerne gemacht, die Arbeit. Genau, und dann war die Promotion durch. Dann war ich aber wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht es mir mit Forschung, jetzt Lehramt erstmal genug. Ich möchte mich weiter umschauen und habe da angefangen, so ein bisschen den Standardweg für Nicht-Lehramtler zu gehen und sich zu bewerben und zu gucken, wo man genommen wird.
Bei mir war es eigentlich so, dass ich mir immer gut vorstellen konnte, in der Forschung auch zu bleiben. Also, ne, man macht keine mehrjährige Postdoc-Phase, wenn man irgendwie nach der Promotion sich denkt, ah, Hauptsache weg hier. Aber es stellt sich dann doch relativ schnell heraus, so die Kombination aus, du hast eine Zeitstelle, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz winkt schon am Horizont, du müsstest dich wegbewerben, aber so richtig aus Paderborn weg wollte ich halt auch nicht. Zu dem Zeitpunkt, ich bin verheiratet, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon zwei Kinder und eigentlich wollte ich hier bleiben. Und dann ist halt die Frage, was macht man dann? Lehrer, das war für mich auch zu dem Zeitpunkt schon vom Tisch. Was mich am meisten abgeschreckt hat, war das Referendariat. Was einfach, ja. Also ich glaube, gruselige Geschichten aus dem Referendariat brauche ich euch keine erzählen. Und das, ja, das hat mich einfach von der Lehrerlaufbahn abgebracht, obwohl mir verschiedene Leute gesagt haben, dass sie sich das bei mir gut vorstellen könnten. Aber gut, Ja, dann war der entscheidende Punkt eigentlich rumzugucken, was könnte ich denn sonst noch machen? So mein anderes großes Interessengebiet ist eben alles, was mit Computern zu tun hat. Hier in Paderborn gibt es ganz viel IT-Wirtschaft, Softwarefirmen, Hardwarefirmen. Da habe ich mich zum Beispiel auch beworben. Ich hätte auch bei einer größeren Firma hier in Paderborn eine Stelle kriegen können. Und ich bin dann, da kommen wir gleich bestimmt noch drauf, mehr mit ein bisschen Glück und Vitamin B an die Stelle hier gekommen.
Ja, und dann ist das eigentlich auch schon die optimale Überleitung, David. Was machst du denn jetzt auf deiner jetzigen Stelle genau?
Ich bin hier als Kurator tätig. Kuratoren gibt es in eigentlich allen Museen. Das sind die Leute, die inhaltlich für so eine Ausstellung zuständig sind. Wir sind hier drei Kuratoren. Einer ist Historiker, einer ist Soziologe und ich halt als ehemaliger Physikdidaktiker jetzt. Das ist eine ganz witzige Mischung und in so einem Technikmuseum, Computermuseum braucht man eigentlich auch alles, weil wir unterschiedliche Fragen daran stellen, an das, was wir so hier ausstellen. Als Kurator muss ich mich mit dem, was wir ausstellen, inhaltlich auseinandersetzen. Wenn mein Chef zu mir sagt, hier, wir machen einen neuen Ausstellungsbereich zu dem und dem Thema, also ganz konkret, zurzeit bin ich an einem Ausstellungsbereich beteiligt hier über das Thema Quantencomputer. Das ist natürlich für mich mit einem Hintergrund in der Physik auch irgendwie ein passendes Thema. Aber dann muss ich erstmal gucken, was ist das für ein Thema, was ist wichtig darüber zu wissen. Und das hier ist ja eigentlich auch eine Bildungseinrichtung. Also was müsste man da vermitteln? Was für Exponate gibt es? Museen leben davon, dass wir Objekte zeigen. An welche Objekte kommen wir überhaupt ran und von wem? Welche Experten gibt es da, mit denen ich mich auseinandersetzen kann? Denn ich bin ja selbst kein Experte für das Thema. Bis hin dann, dass ich irgendwann mit einem Architekten und mit einer Grafikerin spreche, dass wir hier Wände hochziehen, Vitrinen hinstellen, dass ich die Objekte, die wir für die Ausstellung beschaffe, beschreiben muss, einerseits für unsere Objektdatenbank, andererseits für die Ausstellungstexte. Ja, und dann als letzter Punkt in der Kette stelle ich mich dann mit unseren Museumsführerinnen und Museumsführern hier hin und erzähle denen, was sie unseren Gästen hier erzählen können. Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Für mich zusammengebunden ist es eigentlich etwas, was das auch mit dem Lehrerberuf verbindet. Ich muss Ahnung von Dingen haben, von denen unsere Besucherinnen und Besucher eben weniger Ahnung haben. Und ich muss in der Lage sein, das zu erzählen, erklären, vermitteln, aufbereiten.
Und würdest du sagen, dass dein Lehramtsstudium dich da schon auf viel vorbereitet hat oder auch die Promotionsphase oder Postdoc-Phase oder dass es da jetzt auch noch viele andere Sachen dazu kamen, wo du jetzt sagen würdest, da musste ich mich wirklich nochmal komplett neu reinfuchsen?
Ja, beides. Also es sind bestimmt so Dinge wie die grundlegende Frage, wie erklärst du jemandem ein komplexes Thema? Wie machst du ihm das auch schmackhaft? So Themen wie didaktische Rekonstruktion, das mache ich ganz häufig hier. Jeder Naturwissenschaftsdidaktiker weiß, was das ist. Das wird ja auch angewendet. Nur halt, dass das, was nachher rauskommt, eben kein Unterrichtsgang, sondern ein Gang durch eine Ausstellung ist. Also insofern, da ist schon was dabei, aber natürlich funktioniert ein Museum einfach anders als eine Schule. Das ist ja auch klar. Und ich habe ganz viele Dinge neu lernen müssen, sei es eine wirtschaftliche Projektverwaltung. Ja, also in der Forschung hast du so und so viel Geld und dann gibst du das Geld aus und entweder gibst du das alles aus oder nicht. Aber hier muss ich plötzlich von Handwerkern Angebote einholen und Abrechnungen schreiben und sowas, was ich halt zu Forschungszeiten nie machen musste. Also da ist schon noch eine ganze Menge dazugekommen. Ich habe zu Beginn meiner Stelle hier mich auf Anraten meines Chefs in Würzburg im Studiengang Museologie, der während Corona zum Glück gerade auch irgendwie online stattfand, eingeschrieben und habe dann ein bisschen einfach nachgeholt. Und im Nachhinein würde ich sagen, das war auch nötig.
Ja, vielen Dank schon mal für diesen sehr, sehr tiefen Einblick jetzt in deinen Tätigkeitsbereich. Tim, wie sieht es denn aus bei dir im Consulting? Was sind deine Tätigkeiten und Aufgabenbereiche?
Als David gerade erzählt hatte, musste ich schon die ganze Zeit sehr schmunzeln, weil ich ganz, ganz viele Parallelen entdeckt habe, die wir genauso haben bei uns. Also bei uns ist es so, wie gesagt, wir sind in der Consulting für digitale Transformation. Was heißt das genau? Also überall dort, wo Unternehmen sagen, hey, wir wollen digitale Prozesse umstellen oder überhaupt erst einführen bei uns im Unternehmen, werden wir eigentlich da beauftragt, dürfen das dann durchführen. Zum einen auf der technischen Seite, also wirklich hingehen, Prozesse planen und dann überlegen, wie kann das digitale Abbild dazu aussehen. Was braucht es alles für Schritte, um von A nach B zu kommen und so weiter? Und es gibt dann noch einen anderen Bereich, in dem ich dann tätig bin, das nennt sich People Enablement. Sprich, wir sind dann so ein bisschen die Schnittstelle zwischen, ne, den IT-Systemen und den Menschen, den Usern quasi. Und wie gesagt, David, du hast da ganz viele Punkte gebracht, die wir auch machen. Ganz, ganz wichtiges Thema bei uns ist immer, es wird immer davon ausgegangen, naja, wir führen jetzt ein neues IT-System ein. Selbsterklärend, der User setzt sich hin und kann ab Tag 1 dann perfekt damit arbeiten und alles machen. Ist leider nicht so, wissen wir, glaube ich, alle, kennen wir alle auch aus dem Unterricht. Und da sind wir dann gefragt und überlegen uns, okay, wie können wir, wie gesagt, die Personen, die User dazu befähigen, auf eine möglichst effiziente Art und Weise mit den neuen Gegebenheiten umzugehen. Da haben wir auch ein ganz, ganz breites Spektrum. Also wir können oder wir erstellen Materialien dazu, sei es E-Learnings. Wir geben Workshops, unter anderem zum Beispiel für Trainer, die dann ausgebildet werden von uns, die im Unternehmen bleiben, also die auch aus dem Unternehmen kommen. Bilden die zum Beispiel aus, dass wenn in Zukunft Nachfrage ist zu einem gewissen Training für irgendein System, es Leute gibt, die das machen können. Wie gesagt, wir erstellen Materialien. Wir pflegen auch Learning Management Systeme. Das ist tatsächlich auch der Bereich, in dem ich sehr tätig bin. Sprich, wie wird intern Material und Wissen an die Mitarbeiter herangetragen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Auch da bin ich persönlich immer sehr überrascht, wie groß die Diskrepanz da sein kann zwischen dem, was man sich selbst vielleicht so vorstellt, wenn man da arbeitet, als das auch, was die Mitarbeiter sich da wünschen. Sprich, didaktische Rekonstruktion ist so ein ganz heikles Thema. Woher kriegen wir das Wissen? Ich kenne die Prozesse nicht. Ich muss die vielleicht auch nicht in dem Detail wissen, aber es gibt Leute, die wissen und es sind dann meistens richtige Techies, die fangen dann an, erklären mir eine halbe Stunde was vom Pferd. Ich sitze meistens da, nicke und denke mir, ja, okay, ich könnte mir fast vorstellen, wovon du redest. Nimm das Wissen und versuch es natürlich dann so didaktisch unter anderem zu reduzieren, dass ich es dann neuen Mitarbeitern weitergeben kann. Kommunikation ist in dem Fall eben auch ein wichtiges Thema für uns, ne? Also wie wird auch dieser Change, diese Änderung im Unternehmen an die Leute herangetragen? Da bin ich leider weniger tätig, aber auch das machen wir. Genau, also es das heißt, so ein bisschen das Lehrerdasein, die Fähigkeiten eines Lehrers kann man, glaube ich, immer ganz gut einsetzen in diesen Bereichen. Muss natürlich aber auch, muss ich auch dazu sagen, vom Kunden immer angenommen werden. Das ist immer ganz entscheidend.
Ja, super, danke für eure Ausführung. Finde ich ja wirklich so interessant, weil ich ja selber eben auch an der Uni bin und merke, ja, da kenne ich mich auch gar nicht so aus. Insofern total spannend, da von euch jetzt mal auch ein bisschen tiefere Einblicke zu bekommen. Ihr habt ja gerade auch schon so mehr oder minder gesagt, inwieweit das jetzt eine bewusste Entscheidung von euch war, aus der Forschung und eben vielleicht auch nicht an die Schule zu gehen. Vielleicht könnt ihr trotzdem auch noch mal ein bisschen genauer sagen, inwieweit, ja, war das jetzt von eurer Seite aus wirklich auch ein Wunsch oder fühlt sich das doch eher wie ein Kompromiss an? Und vielleicht könnt ihr ja unserer Zuhörerschaft auch noch mal sagen, seid ihr damit jetzt dann für immer raus aus der Forschung oder gäbe es noch einen Weg zurück? Wäre das überhaupt erstrebenswert für euch? Das, ja, kann ja auch noch mal interessant sein. Magst du da vielleicht einfach mal gerade einmal direkt weitermachen, Tim?
Ja, gerne. Also wie gesagt, bei mir war das schon so ein Wunsch, sage ich mal, der sich während des Studiums für mich kristallisiert hat. Die Promotion war da etwas, was ich so als so eine Zwischen, nicht Lösung, gesehen habe. Sprich, es hatte für mich Aspekte, die ich mir vorstellen könnte, auch in meinem beruflichen Alltag zu machen, als auch immer noch einen sehr starken didaktischen Aspekt. Wenn ich jetzt sagen müsste, was ich, oder andersrum, was ich immer schade finde, ist, dass man immer denkt, als Lehrer, wenn ich Lehramt studiert habe, kann ich nur Lehrer werden. Und das würde ich in keinster Weise so unterschreiben. Ich habe gemerkt, auch in unserem Team, wir sind so heterogen, wir haben alles dabei, wir haben Pädagogen, wir haben Leute, die haben Linguistik studiert, wir haben auch natürlich den normalen BWLer dabei, sage ich mal. Wir sind so ein heterogenes Team und wir können so viel voneinander lernen. Also aber Lehrer haben so viele Kompetenzen, die mitbringen, die so gut einsetzen können in dem Beruf, dass ich finde, dass das auf jeden Fall eine Entscheidung ist, die mich dazu beflügelt zu sagen, das ist das Feld, in dem ich mich sehr wohlfühle. Ob es irgendwann in die Forschung zurückgeht, kann ich so überhaupt nicht beantworten. Vielleicht, wenn es mal ein Thema gibt, was mich super interessiert, wenn sich das vielleicht auch mit dem Beruf in irgendeiner Form vereinbaren lässt, meinem jetzigen Beruf meine ich, ist es für mich immer natürlich interessant. Jetzt würde ich aber sagen, so wie es jetzt ist, finde ich es super.
Und bei dir, David?
Für mich wäre in der Forschung zu bleiben ja tatsächlich eine Alternative gewesen. Ich habe mich auch zum Beispiel auf eine Stelle als wissenschaftlicher Rat im Hochschuldienst beworben, die ich dann nicht bekommen habe. Aber insofern war das für mich eigentlich nie so richtig ausgemacht. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit meinem damaligen Chef, als ich die besagte Stelle, die Ratsstelle nicht bekommen habe, mich mit ihm unterhalten habe und er meinte, und was, wie geht's bei dir so weiter? Was ist dein Plan? Und ich sage, ja, ich kann mir Verschiedenes vorstellen. Also ich sehe das ganz ähnlich wie du, Tim. Ich glaube, wir sind gerade mit einem Hintergrund in den Naturwissenschaften, wir können ganz viele unterschiedliche Dinge beruflich machen. Da ist unglaublich viel möglich. Für mich, wie gesagt, wäre zum Beispiel auch Softwareentwicklung eine Alternative gewesen. Und das hatte ich meinem damaligen Chef so erzählt und ich meinte, ja, was natürlich so ganz weit oben auf der Liste steht, als wäre cool, aber es unrealistisch wäre hier das HNF, weil das, ne, Computermuseum, ich bin Museumsgänger schon immer gewesen und Computer ist halt auch so mein anderes Thema. Insofern war das schon irgendwie für mich sowas, was ich unter, ach, wäre cool, aber realistisch ist es nicht abgespeichert hatte. Wie gesagt, mit Vitamin B hat es sich dann doch ergeben. Und jetzt bin ich ja eigentlich total zufrieden. Und ich glaube, also man soll ja nie, nie sagen, ne? Aber ich sehe jetzt aktuell keinen Anlass, zurück in die Forschung zu gehen. Sollte, keine Ahnung, was weiß ich, das Haus, wo ich jetzt arbeite, eines Tages zumachen und ich brauche wieder was Neues, würde ich vielleicht nochmal in die Richtung gucken. Aber boah, erstmal bin ich hier sehr zufrieden, muss ich sagen.
Ja, vielen, vielen Dank. David, du hattest gerade schon erwähnt, Vitamin B kann am Ende das entscheidende Quäntchen sein, um dann vielleicht doch zu so einer Stelle zu kommen. Kannst du vielleicht noch weitere Tipps für eventuell interessierte Zuhörende geben, die sich jetzt gerade denken, okay, also eine außeruniversitäre Laufbahn, die jetzt auch nicht unbedingt in die Schule führt, wäre vielleicht was für mich, aber mir fehlt vielleicht so ein Ansatzpunkt. Kannst du denen vielleicht einen Tipp geben, wie die starten können und was so deiner Erfahrung nach sinnvolle Schritte wären?
Also ich glaube, ein erster Punkt ist einfach, so den Blick zu weiten und nicht bei, ich habe Lehramt studiert, also werde ich Lehrer oder Lehrerin, den zu bleiben und mehr darüber nachzudenken, was kann ich und was mache ich gerne. Erstaunlich häufig sind ja die Dinge, die ich gut kann, auch die Dinge, die ich gerne mache oder umgekehrt. Und vielleicht ist das tatsächlich ein Ansatzpunkt, wo man dann sieht, okay, das in die Richtung könnte es vielleicht gehen. Dann Vitamin B ist halt einfach echt wichtig, sei es jetzt über ein Praktikum oder über, keine Ahnung, verschiedene Möglichkeiten, sich über Stellen zu informieren oder so. Ja, das ist, glaube ich, dann der entscheidende Schritt, den man da irgendwie in die große, weite Welt der verschiedenen Jobideen machen muss. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt für mich wäre zu sagen, mal sich selber runterzugucken und sich zu überlegen, was kann ich denn außer Lehrer sein noch so?
Mhm. Dankeschön. Tim, möchtest du vielleicht noch was ergänzen? Vielleicht auch nochmal so ein bisschen mit Blick auf deinen Werdegang und wie du zu der Stelle gekommen bist.
Ja, also David, was du gesagt hast, würde ich so zu 100% so unterschreiben. Ich finde aber auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, man darf sein Licht auf keinen Fall unter den Scheffel stellen. Ich finde, das merkt man ganz, ganz stark an den Leuten, wie die sich bewerben, wie sie von ihren Fähigkeiten überzeugt sind. Und ich glaube, das ist etwas, was einem so weit bringen kann, dass es da vielleicht im ersten Moment gar nicht so, ich sage jetzt mal, die Zertifikate und die Scheine und was weiß ich alles braucht, die man mit in die Bewerbungsunterlagen legt. Was ganz spannend ist, bei diesem ganzen Consulting, in der ganzen Consulting-Branche werden tatsächlich auch bewusst Naturwissenschaftler gesucht für Stellen, eben weil Leute mit naturwissenschaftlichem Hintergrund ein gewisses analytisches Verständnis mitbringen, wissen, wie sie an Probleme herangehen und so weiter. Und all das sind Fähigkeiten, die in so einem Beraterbusiness gebraucht werden. Was ich immer jedem raten würde, ist, sich bewerben, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, ah, da hätte ich vielleicht gar keine Chance, einfach mal machen. Man lernt allein durch schon abgewiesene Bewerbungen unfassbar viel. Wenn es dann doch mal die eine oder andere Sache sein muss, die man gerne mit in die Bewerbung nehmen möchte, so als Beweis für seine Kompetenz. Es gibt ein unfassbar reichhaltiges Angebot an Möglichkeiten, sich außerhalb der Uni weiterzubilden, die da helfen. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof. Zum Beispiel, wir haben welche, die tatsächlich Coaching-Ausbildungen machen. Und damit meine ich jetzt nicht diese dubiosen Coaches, die man vielleicht aus diversen WhatsApp-Gruppen kennt, sondern wirklich.
Komm in meine Telegram-Gruppe.
Richtig, genau. Sondern wirkliche Coaching-Ausbildungen. Und sowas, die kosten natürlich Geld. Aber ich bin sicher, dass das eine Investition in die Zukunft ist, mit der man super, super weit kommt. Das ist jetzt schon ein sehr extremes Beispiel, also ein sehr, sehr hochgegriffenes. Es sind kleinere Sachen wie Rhetorikseminare, wie kleinere Ausbildungen zum Arbeiten. Wenn man jetzt sagt, ich will vielleicht doch in die IT-Branche gehen, was meine Consulting-Fähigkeiten angeht, dort mal den Programmierkurs machen oder wie auch immer, dass man so Kleinigkeiten hat. Also da wirklich hingehen, sagen, ich mache da jetzt was, um mich dann da wirklich besser aufstellen zu können. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das auch neben dem Studium zu machen. Ich weiß, dafür muss die Zeit da sein, dafür muss das Geld da sein, das ist mir vollkommen klar. Aber das ist eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt.
Da hätte ich tatsächlich noch eine Nachfrage zu. Musstet ihr euch denn letztlich dann auf viele Stellen bewerben oder hat es dann auch ganz gut bei euch geklappt?
Also bei mir war es so, ich hatte so, ich glaube, so zwischen 10 bis 15 Bewerbungen geschrieben. Bei viele, bin ich auch ganz ehrlich, kamen direkt Absagen. Das kann natürlich sehr deprimierend sein. Einige hatte ich dann zum Zweitgespräch Termine. Zu der Stelle, die ich bekommen habe, ist eigentlich noch ganz interessant. Ich hatte mich nie auf die Stelle beworben, bei der ich jetzt arbeite. Aber auch das muss man mal wirklich positiv herausheben. Ich wurde angerufen von der Recruiterin, die gesagt hat, hey, hör mal zu, du hast dich ja bei uns beworben. Wir haben da was viel besser auf dich passt. Sprich, die Leute wissen schon so ein bisschen, was für Personen sich bei denen bewerben. Und wie gesagt, das war wirklich quasi das Beste, was mir passieren konnte, was meine Jobauswahl angeht, weil sie hatte vollkommen recht, die Stelle hat wirklich super auf mich gepasst. Also auch das kann dir passieren.
Ich glaube, ich habe ein paar weniger Bewerbungen geschrieben. Ich bin aber zu verschiedenen Veranstaltungen hingegangen. Zum Beispiel hat das Fraunhofer-Institut hier in Paderborn irgendwie groß geworben mit, wir suchen ganz viele Leute und kommt alle zu dem und dem Tag und guckt euch unser Haus mal an, so ungefähr. Da bin ich mal hingegangen und habe mich mit den Leuten unterhalten und bin dann wieder weggegangen mit der Idee, ja, könnte was für mich sein, aber vielleicht auch nicht unbedingt. So, und das ist ja auch irgendwie eine wichtige Info, zu wissen, okay, das und das vielleicht, will ich vielleicht nicht. Ne? Das hat mir auch geholfen, irgendwie zu sortieren. Wohin geht's eigentlich? Ja, aber wie gesagt, ein paar Bewerbungen musste ich schon schreiben. Der entscheidende Punkt hier, glaube ich, war dann in der Bewerbung einfach so zu tun, als könnte ich's. Das hat man mir geglaubt. Und jetzt habe ich so langsam auch ein bisschen Zeit, das auch zu beweisen, dass es nicht ganz so an den Haaren herbeigezogen war.
Ja, vielen Dank für eure Antworten. Und was sind für euch denn vielleicht dann jetzt so Vor-, aber möglicherweise auch Nachteile aus eurer Sicht jetzt bei euren Stellen im Vergleich so zu einer klassischen wissenschaftlichen Karriere, sage ich mal? Also gibt es da was ihr dem Nachwuchs jetzt auch so explizit da noch mitgeben wollt? Willst du mal gerade starten, David?
Ja, ich überlege gerade. Es sind natürlich schon so Fragen wie Gehalt oder so. Ne? Also in einem Museum verdient man nicht ganz so viel wie in der freien Wirtschaft und auch nicht ganz so viel, wie ich als Wissenschaftler zuletzt verdient habe. Ne? Das ist und plus viele Dauerstellen sind dann ja mitunter auch mit einem Beamtenverhältnis verbunden. Da die Sicherheit, die damit einhergeht, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Oder wenn man Lehrer werden will oder Lehrerin. Ansonsten ist ausgerechnet meine Stelle der Art und Weise, wie ich vorher gearbeitet habe, ganz ähnlich. So viele Also so von der Art und Weise, wie ich morgens ins Büro komme und mir überlege, okay, welches von deinen Projekten machst du denn heute mal und so. Insofern würde ich sagen, so furchtbar viele Nachteile sehe ich da gar nicht.
Ja, cool, danke. Und wie siehst du das, Tim?
Ja, ich sehe es ähnlich, auch wie David wieder. Nachteil ist, den muss man auch hervorheben, ist natürlich so ein bisschen, man muss eine gewisse Frustrationstoleranz haben. Ich glaube, das muss man in jedem Beruf haben. Was ich nur wirklich gemerkt habe, womit ich erstmal klarkommen musste, als ich angefangen habe, vor allem ist, dass das Wissen, das man mitbringt, das didaktische Wissen, das durchsetzen zu dürfen, da muss man dann bei den Kunden schon echt dafür kämpfen. Also, es ist ja ganz klar, wir sind, was diese Thematik angeht, Experten in der Didaktik. Wir können Wirksamkeitsnachweise machen, wir können Sachen belegen, wir können es mit Studien herausarbeiten und so weiter. Am Ende vom Tag, wenn der Kunde sagt, ja, aber kein Geld dafür da, interessiert uns nicht oder wie auch immer, dann muss man da wirklich dastehen und sagen, okay, ist schade, ärgert mich. Ich weiß, dass es vielleicht anders besser wäre, aber ist leider so, und fertig. Das ist was, was ich am Anfang lernen musste. Jetzt im Nachhinein kann ich damit eigentlich, ganz gut umgehen. Im Gegenzug dazu, ist es bei uns so zum Beispiel, dass ich echt super, super viel ausprobieren darf. Also es ist nie so, dass mir von vornherein gesagt wird, Tim, vergiss das sofort, das lass es einfach, sondern dass ich die Erfahrung selbst machen darf und das finde ich ist unfassbar wertvoll. Vor allem, weil man auch dadurch ja dann ein gewisses Vertrauen entgegengebracht bekommt. Und das ist mir sehr wichtig. Aus dem Grund, es hat immer alles seine Vor- und Nachteile, finde ich. Der Beamtenstatus ist natürlich was, um vielleicht auch das Thema kurz nochmal anzusprechen, was vielleicht auch so ein Grundgedanke war, warum man Lehramt studiert hat, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Der bleibt mir quasi verwehrt fürs Erste. Aber genau, das finde ich jetzt für mich persönlich nicht so schlimm.
Darf ich da auch so ein bisschen indiskret bei dir nochmal nachfragen, weil du bist ja jetzt in der Wirtschaft, also stimmen da denn immer diese ja, Vorurteile, die man im Hinterkopf hat, dass man da dann wirklich auch jetzt mehr verdient als an der Uni oder wie ist
Genau.
das bei dir?
Ja, also es ist schon so, dass ich, wenn ich mich jetzt vergleichen würde mit einem TVL 13-Gehalt, mit der gleichen Berufserfahrung jetzt, verdiene ich mehr. Das ist klar, genau. Ich habe jetzt natürlich nicht überprüft, wie die Brutto-zu-Netto-Verhältnisse sind. Also, aber ja, genau.
Ja, cool, danke. Ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen.
Ja, vielen lieben Dank euch beiden. Und ich habe jetzt noch eine Schlussfrage, die mir unter den Nägeln brennt. David, du hast ja gerade gesagt, wenn das Nixdorf-Forum nicht in absehbarer Zeit abbrennt, dann wirst du auch erstmal da bleiben. Hast du denn trotzdem noch Verbindungen zur GDCP oder zu deinen ehemaligen Kolleginnen, Kollegen, vielleicht auch zu deinem ehemaligen Chef?
Dadurch, dass ich von der Uni gar nicht so weit weg bin, also im Grunde einmal am gegenüberliegenden Ende der Stadt und Paderborn ist ja nicht so unglaublich groß. Ja, man sieht sich schon mal gelegentlich. Auch jetzt zuletzt einfach viel damit zu tun, dass ich ein paar Themen bearbeitet habe, wo ich direkt alte Kollegen aus der Uni kontaktiert habe, ja, um mir Expertise einzuholen oder so. GDCP, ich bin nach wie vor GDCP-Mitglied. Ich sehe auch aktuell keinen Grund, das zu ändern, weil ich mir denke, auch ich habe da viel Positives mitgenommen und warum sollen die nicht von meinen Mitgliedsbeiträgen auch irgendwie anderen Leuten was Positives mitgeben? Aber ich komme natürlich nicht mehr auf Tagungen oder sowas. Da bin ich jetzt halt raus.
Wie ist das bei dir, Tim?
Leider gar nicht mehr so. Ich habe noch Kontakt mit den ehemaligen Kollegen aus dem Arbeitskreis. Das ist ganz klar, mit meiner Betreuerin habe ich noch Privatkontakt. Sie ist noch natürlich in der Forschung tätig in Würzburg und deshalb auch regelmäßig, glaube ich, noch auf den Tagungen. Wir sprechen natürlich dann mal drüber, was sie dann so präsentiert und vorstellt. Aber das ist dann auch schon bei mir der einzige Kontakt oder Bezug, den ich noch zur GDCP habe.
Ja, danke schön euch beiden da für die offenen und ehrlichen Antworten. Okay, Judith, hast du noch was auf dem Zettel?
Nee, ich habe auch keine Fragen mehr. Cool.
Okay, dann moderiere ich ab. Liebe Gäste, lieber David, lieber Tim, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um uns einmal von den Karrierewegen außerhalb der Universität und nicht in die Schule hinein zu erzählen, wenn man ja, eben den naturwissenschaftsdidaktischen Hintergrund hat, sei es durch das Studium oder in eurem Fall halt eben durch die Promotion beziehungsweise sogar die Postdoc-Phase. Das war unsere heutige Folge von Nicht im Fachraum essen, dem Podcast zu Forschung, zum Lehren und Lernen in den Naturwissenschaften. An dieser Stelle bedanken wir uns auch noch einmal sehr, sehr herzlich bei der GDCP-Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der Chemie und Physik, die durch ihre Unterstützung ermöglichen, dass ihr diesen Podcast hören könnt. Weitere Informationen zu Nicht im Fachraum essen, zu weiteren Folgen und zum Podcast-Team findet ihr auf unserer Website. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Abos bei den geläufigen Podcast-Plattformen eurer Wahl. Das hilft auch anderen, den Podcast leichter zu finden. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und nochmal herzlichen Dank an unsere beiden Gäste. Auf Wiedersehen.
Dankeschön. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Diese Folge von Nicht im Fachraum essen wurde am 17.04.2024 aufgenommen. Redigiert und moderiert wurde sie von Judith Breuer und David Haug, geschnitten von Eva Bühler.